Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 415.
NDR Kultur. Glaubenssachen.
Der schwierige Abschied. Warum tun wir uns so schwer mit Sterbehilfe? Eine Sendung von Matthias Greffrath.
So wie die vier Toten, die wichtig waren in meinem Leben, möchte ich nicht sterben. Eine wurde im Altersheim gefunden, am Nachmittag. Sie starb allein, mit Schmerzen, ohne eine Hand, die sie hielt. Einer starb nachts im Krankenhaus und wurde morgens gefunden. Die Schwester sagte, er sei friedlich eingeschlafen. Woher wusste sie es? Einer fiel ins Koma mit zu viel Morphium, um nicht wach zu sein, und zu wenig, um zu sterben. Und einer starb zu Hause, schweigend der Wand zugewandt. Morgens fand seine Frau Knoten in der Gardine. Halb bewusst hatte er versucht, sich zu erhängen, aber die Kräfte reichten nicht mehr. Beim Sterben geholfen wurde keinem. Erst seit dem Mittelalter gilt der Selbstmord als Todsünde. Aber Selbstmord, das ist etwas anderes als Sterbehilfe. Du sollst nicht töten. Das passt nicht zur Sterbehilfe. Auch christliche Philosophen der Neuzeit, wie der heilige Thomas Morus etwa, befürworteten die aktive Sterbehilfe, wenn die Krankheit unheilbar ist und den Kranken beständig quält und martert. Die juristische Lage ist bis heute unklar. Nach ihr bleibt Selbstmord straffrei, ebenso die Beihilfe zu ihm, etwa durch Besorgung eines Giftes. Die Tötung auf Verlangen hingegen wird mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft. Aber diese Unterscheidungen sind kaum trennscharf für den nicht-juristischen Verstand. Denn ob jemand einem unheilbar kranken Patienten auf dessen Wunsch hin ein tödliches Medikament hinlegt oder ob er es ihm darüber hinaus einflößt, etwa weil der Sterbenswillige körperlich zu der Einnahme nicht mehr fähig ist, vom beabsichtigten Ergebnis und von der kausalen Verantwortung her sehe ich keinen entscheidenden Unterschied. Der Arzt wäre in beiden Fällen nicht Täter, sondern eine Art lebendes Werkzeug. Er muss mit seinem Gewissen ausmachen, wie weit er gehen will. Einig nur sind sich alle, Theologen wie Mediziner, Juristen und Politiker, in der Ablehnung der mit Profit verbundenen Sterbehilfe. Hier geht das theologische, moralische und juristische Problem in ein soziales über. Denn wessen Leben wohlhabend und aufgeklärt war, der wird sich die Mittel zum Sterben zu beschaffen wissen. Ebenso derjenige, der noch einen Hausarzt hat, dem er vertraut und der die Sterbehilfe auf sein Gewissen nimmt. Aber wer unberaten, sprachlos, kontaktlos ist und wem sich der Arzt verweigert, dem ist nicht zu helfen beim Wunsch nach Erlösung von unerträglichem Leben. Arm oder einsam gelebt, schmerzhaft und unbegleitet gestorben, das, so sagt es das Gefühl, ist ein Skandal. Die meisten wollen am Ende zu Hause sein. Aber 40% der Menschen sterben im Krankenhaus und 30% im Pflegeheim. Die wenigsten unter ihnen werden mit menschlicher Zuwendung, Aufmerksamkeit, Anwesenheit die letzten Tage ihres Lebens verbringen. Die laute Debatte um die Strafbarkeit oder moralische Verwerflichkeit der aktiven Sterbehilfe und der Tötung auf Verlangen verdeckt das 100.000-fache Elend, das in jedem Jahr geschieht. Die Sorge um die weiterlebenden Verwandten, Unsicherheit, ob nach dem Tod etwas kommt, der Abschiedsschmerz von Geliebten und Welt, all das gehört zum Sterben und muss es wohl sein. Wenn die Schmerzen zu groß werden, kann auch im Hospiz ein Mediziner die terminale Sedierung einleiten, eine Betäubung, die nicht tötet. Hospize sind zurzeit die verfügbarste und humanste Hilfe der Lebenden für die Sterbenden. Umfragen haben ergeben, 75% der Befragten wollen, dass Ärzten erlaubt sein soll, auf Wunsch ein todbringendes Mittel zu reichen. Aber nur 35% bejahen diese Möglichkeit noch, nachdem man sie über die Möglichkeit palliativer Medizin oder über Hospize aufgeklärt hat. Wären diese Angebote, wie es verwaltungstechnisch heißt, flächendeckend verfügbar, hätte sich etwas geändert. Leider ist es nicht so. Zwar hat sich die Zahl der Hospize und Palliativstationen in 15 Jahren versiebenfacht und heute gibt es 3-mal so viel ambulante Dienste, die das Sterben in den eigenen 4 Wänden begleiten, aber es reicht lange nicht aus. Nach Angaben der unabhängigen Stiftung Patientenschutz erhalten nur 16% der Todkranken die Begleitung, die sie brauchen. Für die Pflege im Heim zahlen die Kassen im Schnitt 1.300 Euro. Ein Platz im Hospiz hingegen wird von den Sozialkassen mit 6.500 Euro finanziert. Die ambulante medizinische und psychologische Sterbehilfe ist den Kassen und denen, die die Beitragssätze festlegen, vorsichtig gerechnet deutlich weniger als 1% ihrer Ausgaben wert. Wie will ich nun sterben, wenn kein Unfall, kein Herzstillstand über mich kommt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wie nicht. In einem Pflegeheim, wie es heute viele gibt, und auch nicht an den Schläuchen. Ich weiß nicht, ob ich zu den wenigen gehören werde, die einen Platz im Hospiz bekommen oder wo ich auf der Liste des ambulanten Palliativdienstes stehen werde. Was kann ich also tun? Eine Patientenverfügung aufsetzen, in der steht, was ich nicht will. Einen Arzt suchen, der mir offen sagen wird, mit Ihnen geht es zu Ende und der dem Menschen hilft, dem ich jetzt schon die Vollmacht gebe, Entscheidungen zu treffen.
Sie hörten eine Sendung von Matthias Greffrath. Nachzuhören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/ndrkultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
9 Uhr, Kiew. Die Ukraine feiert heute den 23. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit. Im Zentrum Kiews nehmen an einer Militärparade etwa 1500 Soldaten teil. In der Hafenstadt Odessa präsentiert die ukrainische Marine ihre Kriegsschiffe. Die Führung in Kiew will damit ihre Stärke im Konflikt mit den prorussischen Separatisten demonstrieren. Kritiker werfen der Regierung Geldverschwendung vor. Im Osten der Ukraine wurden die Gefechte auch heute fortgesetzt. Augenzeugen berichten von schweren Explosionen im Zentrum von Donetsk. Auch ein Krankenhaus sei beschädigt worden. Nach Angaben mehrerer Mitarbeiter wurde aber niemand verletzt.
Und noch eine skurrile Meldung zum Abschluss. Die San Francisco Giants haben das längste Playoff-Match in der Geschichte der nordamerikanischen Baseball-Liga gewonnen. Nach 6 Stunden und 23 Minuten setzte sich der World Series-Sieger bei den Washington Nationals durch mit einem 2:1 nämlich.
Das war der Sport. Ich wünsche einen schönen Sonntag.
Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Am Mikrofon ist Michael Langer. Heute zu Gast im Kölner Zwischentöne-Studio ist ein Mann mit vielen Berufen. Es ist der 1944 in Jena geborene und in Hamburg lebende Zahnarzt Wolfgang Kaiser. Er hat einen meandernden Lebenslauf und er ist nie nur Zahnarzt gewesen, sondern auch Künstler, Kunsthandwerker, Goldschmied und Verleger. Überdies hat er sich gern auch sozial engagiert und gewürdigt wurde solches Engagement mit einer Sondermarke der Republik Seychellen. Und damit erst einmal herzlich willkommen bei den Zwischentönen, Wolfgang Kaiser. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Kaiser, was sagen Sie denn, wenn Sie nach Ihrem Beruf gefragt werden? Welchen geben Sie an oder müssen Sie da erstmal jede Menge erklären?
Ich gebe in der Regel Zahnarzt an, weil das der Beruf ist, der nach einem kurvenreichen Lebenslauf eigentlich zu mir passt. Und weil er mir ermöglicht hat, die Dinge zu machen, die ich außerhalb dieses Berufs machen konnte.
Sie sind ja Schulabbrecher gewesen.
Mehrfach, ja.
Mehrfach sogar.
Mehrfach. Also, ich würde das mal so formulieren, um Eltern, deren Kinder als schwierig gelten, ein bisschen Mut zu machen. Also es ist wirklich schrecklich. Ich habe 3 Lehren abgebrochen, bin 2-mal vom Gymnasium abgegangen, das 2. Mal definitiv, war dann... Habe eine Goldschmiedelehre danach angefangen, die habe ich nach 3 Monaten abgebrochen, weil es mir ein bisschen zu langweilig und öde war. War dann auf einer Fachschule für Edelmetallgewerbe in Hanau, das war aber nicht viel anders als die Lehre, also sehr starr und sehr wenig frei. Und dann habe ich mich an der Kunstschule beworben, wurde das erste Mal nicht genommen. Dann war ich ein halbes Jahr auf einer privaten Mal- und Zeichenschule und da hat sich eine gewisse Begabung gezeigt. Ich habe mich dann nochmal beworben. Das ging damals so wie im Mittelalter. Man ging also mit einer Mappe und Arbeiten hin zu dem Professor, wo man dann studieren wollte. Das war in meinem Fall Wolfgang Tümpel. Der kommt, soweit ich weiß, aus Osnabrück, ein Silberschmied, ein sehr guter Silberschmied, der auch im Bauhaus war. Und da wurde ich genommen und habe dann 5 verträumte Jahre an diesem Institut verbracht. Die schreckliche Situation ist dann nur, wenn man dann weg muss. Das muss man in der Regel nach 10 Semestern. Das war bei mir auch nicht anders. Und da ist dann eine große Lebenskrise, weil man nicht weiß, wovon man leben soll. Die Not, sagen wir es mal so, hat mich ans Abendgymnasium geführt und das hat mich gerettet.
Und warum waren Sie so schwierig?
Das weiß ich nicht. Also ich sehe das eigentlich nicht so. Es war so, dass ich in der Schule keine Lust hatte und als ich das zweite Mal abgegangen bin, war ich das erste Mal unsterblich verliebt und wollte so ganz schnell einen Beruf lernen und Familie und Kinder haben. Das war das Motiv. Und das war eben dann die Goldschmiedelehre, die ich aber nach 3 Monaten abgebrochen habe. Ich komme aus einer kinderreichen Familie. Wir waren 8 und das Schöne daran war, mein Vater war musikalisch und wir hatten alle ein Instrument und meins war Klarinette. Wir waren zeitweise so ein richtiges kleines Kammerorchester, Klavier, Cello, Geige, Klarinette, Querflöte. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter war Hauswirtschaftslehrerin.
Vielleicht hat Ihr Musikwunsch Wolf Biermann zu Gast bei Wolfgang Neuss, eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1965, die Sie uns mitgebracht haben, mit Ihrer politischen Einstellung einiges zu tun.
Ganz sicher. Ich war im Zweifel, ob ich das Lied, die Ballade vom Drainageleger Freddy Roßmeißel nehmen sollte oder eben das Lied vom Kleinstadtsonntag. Und ich habe mich jetzt für den Kleinstadtsonntag entschieden, weil eben Wolfgang Neuss da auch noch eine schöne Ansage macht hinterher.
Ballade vom Buchor Kleinstadtsonntag. Gehen wir mal hin. Ja, wir gehen mal hin. Ist hier was los? Nein, es ist nichts los. Herr, ober ein Bier. Leer ist es hier. Der Sommer ist kalt. Man wird auch alt. Bei Rose gab's Kalb. Jetzt ist es schon halb. Jetzt gehen wir mal hin. Ja, wir gehen mal hin. Ist er schon drin? Er ist schon drin. Gehen wir mal rein. Na, dann gehen wir mal rein. Siehst du heut fern? Ja, ich sehe heut fern. Spielen sie was? Ja, sie spielen was. Hast du noch Geld? Ja, ich habe noch Geld. Trinken Wein, ja, einen kleinen. Gehen wir mal hin, na dann gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin, na dann gehen wir mal hin. Ist hier was los? Nein, es ist nichts los.
Dies Liedchen ist das wenige Gesamtdeutsche, was Biermann bei sich und bei Neuss entdeckt hat. Hört Biermann den Kommunisten. Seht, wie das Gesicht eures Feindes euch entsetzt, weil ihr erkennen müsst, wie sehr es eurem eigenen ähnelt. Spürt, wie die DDR langsam aber sicher unter das Glücksrad der Bundesrepublik gerät. Schon Clausewitz sagte, der Puff ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Wir alle, lügen wir nicht, wir alle hoffen darauf, im Kopf irgendeines deutschen Staatsmannes einen Strohhalm zu finden, an den wir uns klammern können. Biermann und Neuss wünschen Ihnen alles Schlechte, damit Sie aufwachen und das Gesetz Ihres eigenen Notstandes verabschieden. Wie denkt der Duo-Deutsche 20 Jahre nach dem letzten Krieg? Es genügt nicht nur, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. Das ist der Fluch Doppeldeutschlands Anti-Denkschablonen. Trotzdem war Biermann Ost bei Neuss West zu Besuch.
Jetzt gehen wir mal hin. Ja, wir gehen mal hin. Schon drin. Er ist schon drin. Gehen wir mal rein. Na, dann gehen wir mal rein. Hast du noch Geld? Ja, ich habe noch Geld. Spielen Sie was? Ja, Sie spielen was. Siehst du heut fern? Ja, ich sehe heut fern. Trink Wein, ja, eine kleine. Gehen wir mal hin, na dann gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin, na dann gehen wir mal hin. Ist hier was los? Nein, es ist nichts los. Oma, ein Bier, nee, ist es hier. Der Sommer ist kalt, man wird auch schon alt. Bei Rosen gab's kalt, jetzt ist es schon halb. Jetzt gehen wir mal hin, na dann gehen wir mal hin. Ist er denn schon drin? Da ist er schon drin. Siehst du heut fern? Ja, ich seh heut fern.
Der Mann mit der Pauke bei den Zwischentönen, Wolfgang Neuss und Wolf Biermann auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes Wolfgang Kaiser. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1965, da waren Sie 21 Jahre jung und haben damals Biermann gehört und Neuss geschätzt?
Ja, oder? Beides, ja.
Sie wurden 1944 in Jena geboren und leben in Hamburg, sind auch in Hamburg aufgewachsen? Ich weiß es nicht, ich vermute, Sie sind ein Flüchtlingskind.
Also, nach dem Krieg war unsere Familie geteilt. Die eine Hälfte wohnt in Hamburg und die andere in Jena. Und meine Mutter war, oder wir waren eine der letzten Familien, die damals noch legal ausreisen konnten, sogar mit einem Teil der Möbel. Mein Vater war glühender Steiner-Anhänger. Und das ging an den Söhnen eigentlich ziemlich vorbei. Diese Begeisterung für die Anthroposophie, an mir auch. Aber ich weiß nicht, ich habe mir das, glaube ich, selbst so gesucht. Ich war dann bei den Jungsozialisten, habe Kommunalpolitik gemacht, was mir großen Spaß gemacht hat. Wir hatten eine Initiative, dass wir das Viertel lebenswerter machen wollten und haben unter anderem durchgesetzt, dass es in unserem Viertel einen Wochenmarkt gab. Ich habe damals einen Stand gemacht. Am Markt lernt man die Leute kennen. Und damit habe ich eine Unterschriftensammlung gemacht. Dann muss man da durch die Gremien gehen. Jedenfalls gab es dann noch das Toilettenproblem. Da aber der Markt gegenüber der Kunstschule war, konnten wir dann leihweise die Toiletten da benutzen. Jedenfalls der Markt kam und wir haben, den gibt es heute noch und der ist ganz gut besucht und ist auch qualitativ nicht schlecht. Eine andere Aktivität bei den Jungsozialisten war die Verhinderung der sogenannten Osttangente, die also Hamburg total zerstört hätte. Aber die normale Parteiarbeit ist mir ein Grauen. Deswegen würde ich da auch nie eine Karriere machen. Aber so wie es gelaufen ist, hat mir das gereicht. Als ich merkte, dass diese Goldschmiedelehre, die ich angefangen hatte, die übrigens so im Nachhinein auch ihren Sinn hatte, als ich das abbrechen wollte, habe ich meinem Vater gesagt, mein Meister raucht 40 Zigaretten am Tag. Und daraufhin sagte mein Vater, da muss der Junge weg. Und dann ging ich auch weg. Das sind so die kleinen politischen Kurven, die man so nimmt.
Aber dann müssten Sie die anthroposophische Grundhaltung Ihres Vaters ja auch schätzen.
Ja, insofern, als sie wenig Druck ausübt. Das stimmt, ja. Und Freiheit lässt. Auch Freiheit, Fehler zu machen.
Wir können unser Gespräch im zweiten Teil der heutigen Zwischentöne fortführen. Bis zu den Nachrichten hören wir auf Ihren Wunsch The Shadows mit Johnny Guitar.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten.
In Hongkong zeichnet sich offenbar eine Annäherung zwischen Regierung und Demonstranten ab. Wie es heißt, wollen die Aktivisten das am Montag ablaufende Ultimatum teilweise erfüllen und die Blockaden um die Verwaltungsgebäude aufheben. Die Regierung betonte, die Tür für einen Dialog stehe weiterhin offen. Auch heute haben wieder Tausende in der chinesischen Sonderverwaltungszone für mehr Demokratie demonstriert. Dabei kam es erneut zu Zusammenstößen zwischen Protestgegnern und Aktivisten. Krankenhausmitarbeiter berichten von mehr als 160 Verletzten. Die Kämpfe um die nordsyrische Kurdenstadt Kobane dauern an. Wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, setzt die Terrormiliz Islamischer Staat ihre Angriffe fort. Bei den Gefechten gab es demnach auf beiden Seiten Tote und Verletzte. Die USA und ihre arabischen Verbündeten hätten die Kurden aus der Luft unterstützt. Im Irak griffen IS-Dschihadisten erneut die größte Ölraffinerie des Landes bei Beji an. Nach Angaben von Sicherheitskräften konnte die Armee die Extremisten jedoch zurückschlagen. In Libyen ist ein von Islamisten verschleppter Brite von seinen Entführern freigelassen worden. Wie das Außenministerium in London mitteilte, befindet sich der Lehrer nach 4 Monaten Gefangenschaft in Sicherheit und es gehe ihm gut. Zu den Umständen der Freilassung äußerte sich der Sprecher nicht. Einem BBC-Bericht zufolge wurde Lösegeld für seine Freilassung bezahlt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident
und A20 Rostock Richtung Lübeck zwischen Kröpelin und Neukloster 12 Kilometer Stau.
Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Mein Bruder hatte mich auf diesen Kongress 1994 in North Carolina aufmerksam gemacht. Das war ein Kongress über Hochschullehrer und ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, meinen Verlag, der damals 12 Jahre bestand, mal einer kritischen Öffentlichkeit auszusetzen. Und ein anderer Grund war aber, dass ich immer Angst vor Öffentlichkeit hatte. Und ich denke, die einzige Art, mit Angst umzugehen, ist, sich ihr auszusetzen. Und das habe ich also gemacht. Ich habe mich unheimlich genau vorbereitet. Dieser Kongress ist eine dieser öden akademischen Veranstaltungen, die wahrscheinlich auch in Deutschland stattfinden, weil diese Leute, die da teilnehmen, müssen ihrem Board so eine List of Activities vorweisen. Das heißt, da kommen also ein paar Hochschullehrer zusammen, liefern ihre Referate ab, die durchaus von Interesse sind, aber irgendwie doch knöchern akademisch. Und das waren, glaube ich, ungefähr 30 Teilnehmer. Und ich war einer der Letzten. Und das Interessante daran war, dass ich den weitaus größten Applaus hatte zu meiner eigenen Überraschung. Und das liegt einfach an Folgendem. Ich habe nicht nur vom Verlag erzählt, sondern auch von meinem Leben. Ich hatte meine eigenen Diaprojektoren mit, weil ich dachte, vielleicht geht da irgendwas schief. Und das hat alles gut geklappt.
Der Verlag heißt Haus Grenzenlos und da haben Sie versucht, mit einer Postkartenedition Publikum.
Der Verlag heißt Haus Grenzenlos und der Name will die Verbindung von nah und fern ausdrücken. Ich wusste damals nicht mal, wo man die ISBN-Nummern bekommt, aber nach 30 Jahren, übrigens auch nicht durchgängig erfolglos, hat sich zwangsläufig eine gewisse Professionalität eingestellt.
Was mir Rätsel aufgibt, ist, wie Sie es geschafft haben, am Abendgymnasium das Abitur nachzuholen als Berufstätiger und dann zum Studium der Zahnmedizin zugelassen zu werden und so spät nochmal die Kurve zu kriegen.
Ich will nochmal auf den Punkt zurückkommen, den ich zum Trost von Eltern schwieriger Kinder angeführt habe oder angesprochen habe. Als ich das Gymnasium in der Mitte der 12. Klasse verließ, hatte ich 5 Fünfen in sämtlichen Hauptfächern. Dann habe ich ja diese anderen Dinge gemacht, bin dann endlich an der Kunstschule gelandet und am Ende war das die größte Krise in meinem Leben. Und ich bin dann zum Abendgymnasium und weil mir das Wasser am Hals stand, habe ich wirklich gelernt zu lernen, systematisch. Und das ist mir dann im Studium der Zahnmedizin nachher zugute gekommen. Das ist ein fürchterlich verschultes Studium. Man hat da also mit den praktischen Arbeiten, die man ja auch machen muss, eine volle 45-Stunden-Woche. Ich wollte sagen, nach dieser katastrophalen Beendigung meiner normalen Gymnasialzeit habe ich dann in 2 Jahren, ich konnte, weil ich ein Versetzungszeugnis in die 11. Klasse, in die 12. Klasse hatte, das in 2 Jahren machen. Und ich habe dann in 2 Jahren als Bester von 3 Klassen abgeschlossen und hatte, was ich heute immer noch nicht verstehe, eine 1 in Mathematik. Und das ist im Abitur schon was. Das nur noch zum Trost. Und das ging dann in dem Studium der Zahnmedizin so weiter. Ich weiß nicht mehr, wie ich diese 5 Jahre, die wirklich schrecklich sind, hinter mich gebracht habe. Aber ich habe da auch sämtliche Examen mit sehr gut bestanden, einschließlich meiner Dissertation. Ich sage das nicht, um anzugeben, sondern nur, um eben Trost zu spenden, dass es nie zu spät ist.
Und dass es mit der Schule einfach manchmal zu früh ist.
Richtig, es ist tatsächlich so.
Pause einlegen, erstmal zwischen...
Nur so lang, wie ich die Pause eingelegt habe, also sagen wir mal 7 Jahre, das ist eigentlich ein bisschen viel. Obwohl die Kunstschulzeit hatte ja auch ihren Sinn, denn Zahnmedizin ist ein Handwerk. Da passt Goldschmied ganz gut dazu und die Ästhetik eben auch.
Ja, Sie arbeiten mit den Händen.
Richtig,
da haben Sie
die
ein
Hände
großes
spielen überhaupt die größte Rolle bei mir. Ein zentraler Begriff in meiner Gedanken oder in meinen Gedanken ist Handwerklichkeit. Das will sagen, mit dem Material richtig umzugehen und auch mit den Werkzeugen. Ich war immer ganz gut in Biologie, auch in den Krisenzeiten, und Deutsch. Und Biologie passt natürlich gut zur Medizin. Und das Deutsch war dann das Interesse an Literatur und Lyrik, das hat dann dem Verlag gut getan. Dass es Zahnmedizin wurde, war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall. Ich hatte ein ganz gutes Abgangszeugnis, also Abiturzeugnis, und als Abendgymnasiast kriegte man dann immer noch einen Bonus von 0,5. Das heißt, ich habe dann einen ganz regulären Platz in diesen ZVS-verwalteten Studiengängen bekommen. Also es war eigentlich ein bisschen Zufall. Ich hatte mich für Pharmazie, Medizin, Tiermedizin und noch was anderes beworben. Und es war dann eben Zahnmedizin in Hamburg. Aber so im Nachhinein war das wirklich eine glückliche Geschichte, weil es passt zu mir.
Inwiefern ist es wichtig für Sie, dass das ein helfender Beruf ist? Ich meine, ich möchte darauf hinaus, dass Sie auf den Seychellen sich engagiert haben, sozial?
Ja. Dieser Entschluss, mal entwicklungspolitisch tätig zu werden, war schon sehr früh da. Und ein Motiv war, was Sinnvolles mit seinen Fähigkeiten und Mitteln machen zu können. Und ein anderer war, meine Reisen gingen eigentlich immer nach Fernost und ich hatte in den Ländern, die ich da bereist habe, immer schon geguckt, ob da sowas sinnvoll sein könnte, und bin dann auf die Seychellen gekommen aus 3 Gründen. Erstens gab es da eine kostenlose medizinische Versorgung, denn Zahnmedizin macht nicht da Sinn, wo Leute verhungern. Zweitens war es relativ erreichbar und drittens ist es ein ganz kleines Land, wo man als Privatmann ohne große Schwierigkeiten mit Regierungsleuten in Kontakt kommen kann. Geholfen hat mir dabei mein ehemaliger Schwiegervater, der früher bei der UNESCO gearbeitet hat. Ich habe also mit dem Principal Dental Officer Bob Duncan verhandelt, dass es am besten wäre, wenn wir eine fahrbare Klinik fertig in Deutschland ausrüsten und dann verschiffen. Fahrbar, weil wir auf diese Weise den ganzen Süden der Hauptinsel Mahé versorgen konnten. Und das haben wir auch gemacht. Übrigens für meine entwicklungspolitische Aktivität war auch folgender. Ich habe mich bei meinen Reisen immer geärgert, dass man als Tourist in einem Ghetto ist. Man kommt da nicht raus. Und um ein Land, seine Kultur, seine Politik, seine Geschichte, seine Gesellschaft verstehen zu können, muss man da arbeiten. Und das hat sich wirklich bewahrheitet. Ich habe diese Schellen kennen, ich will nicht sagen lieben gelernt, aber sie sind mir doch ans Herz gewachsen.
Und Sie haben einige tausend Leute behandelt dort unten.
Das kann man so sagen, ja. Das Projekt übrigens funktioniert bis auf den heutigen Tag. Das sind jetzt 1981, 1930, nee, warten Sie mal.
Über 30 Jahre.
Ja, und funktioniert bis heute. Und ich bin ziemlich sicher, dass das als eines der effizientesten Entwicklungshilfeprojekte beurteilt werden könnte, die je initiiert wurden, weil wir hatten keinerlei Verwaltungskosten, wir haben alles selbst gemacht.
Und das eigene Geld
ja.
mitgebracht. Ja,
ja, das ist richtig. Ich denke, wenn ich so zurückblicke, das war eigentlich die beste Tat in meinem Leben.
Der König in Thule, ein Schubert-Lied, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau, haben Sie sich ausgesucht, und Sie sagen uns hinterher was dazu.
Es war ein König in Thule, trank nie einen Tropfen mehr.
Wolfgang Kaiser, warum schätzen Sie Fischer-Dieskau und Schuberts König in Thule?
Ja, Fischer-Dieskau, ich hatte eine Aufnahme von Prey gehört und die ist so schrecklich langsam, dass man dabei einschlafen kann. Fischer-Dieskau singt es relativ lebendig. Es ist einfach ein wunderbares Bild. Und über den Tod denke ich auch viel nach, weil das ist nun mal eine Bestimmung, der wir nicht entkommen können. Ich finde, man kann sich mit dem Tod gar nicht früh genug beschäftigen, denn er kommt so oder so. Übrigens habe ich viele meiner Sachen, die ich später verlegt habe, aus dem Rundfunk, und den besten Essay, den ich hier veröffentlicht habe, von Matthias Kreffrath, der stammt aus einer wunderbaren Sendung des von mir hochgeschätzten Deutschlandfunks. Wirklich für mich die wesentlichste mediale Veranstaltung in Deutschland, ohne jedes Wenn und Aber.
Essay und Diskurs, Essay sonntags und Diskurs, um 9:30 Uhr.
Genau. Und diesen Essay, wir sind der Technik nicht gewachsen, den habe ich auch im Rundfunk gehört, im NDR, von einem Autor Ralf Ludwig.
Schönen Dank, Wolfgang Kaiser, und einen schönen Sonntag noch.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Vor Ablauf eines Ultimatums haben die Demonstranten in Hongkong angekündigt, die Blockade eines Geschäftsviertels aufzuheben. Wie die Gruppe Occupy Central mitteilte, soll auch die Hauptstraße vor dem Regierungssitz wieder freigegeben, die Proteste an anderer Stelle aber fortgesetzt werden. Der Chef der chinesischen Sonderverwaltungszone Long hatte die Aktivisten aufgefordert, bis Montag die Straßen zu räumen. Zuletzt hatten wieder Tausende für mehr Demokratie und freie Wahlen demonstriert. Unterstützer der Regierung griffen erneut Aktivisten an. Es gab zahlreiche Verletzte. Die Demonstranten fordern eine Wahlrechtsreform und den Rücktritt Longs. Die Kämpfe zwischen Kurden und der Terrormiliz Islamischer Staat um die nordsyrische Stadt Kobane verschärfen sich. Wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, konzentrieren sich die Gefechte auf einen Hügel in der Nähe der Stadt an der türkischen Grenze. Dessen Einnahme würde den IS-Dschihadisten einen ungehinderten Einfall in Kobane ermöglichen. Die Türkei hat bislang nicht in die Kämpfe eingegriffen, obwohl das Parlament in Ankara vor wenigen Tagen Militäreinsätze gegen den IS in Syrien und im Irak gebilligt hat. Bei neuen Gefechten in der Ostukraine sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Wie der Sicherheitsrat in Kiew mitteilte, erschoss die Armee beim Kampf um den strategisch wichtigen Flughafen der Separatistenhochburg Donetsk 12 Aufständische. Getötet wurden demnach auch 2 Soldaten und 2 Zivilisten. Die Konfliktparteien hatten vor einem Monat eine Waffenruhe für den Osten der Ukraine vereinbart, die jedoch immer wieder gebrochen wird.